Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Querdenken. Quantencomputer verlangen ganz neue Programmierkonzepte. Wortlos. Für Quantencomputer muss noch die richtige Sprache gefunden werden. Einblick. Beim Programmieren ist vor allem das Sprachzentrum des Menschen aktiv. Und das digitale Logbuch. Verlaufsbalken.
Quantencomputer, das ist das absolut heiße Thema in der IT im Moment, schon allein deshalb, weil die gängige Computertechnik in die Jahre gekommen ist und an ihre Grenzen stößt. Sie beruht ja auf Schaltern, die in Form von Transistoren millionenfach auf einem fingernagelkleinen Chip untergebracht werden. Dichter kann man sie nicht mehr packen, schneller könnte man sie zwar machen, aber nur mit hohem Kühlaufwand. Deswegen haben heutige PCs mehr Kerne, aber die Kerne, die sehen dann selbst auch wieder aus wie die Prozessoren vor 5 oder 10 Jahren. Ist der Quantencomputer dafür ein Befreiungsschlag, Maximilian Schönherr?
Also ich würde sagen, er ist die einzige Alternative weit und breit, aber er ist noch lange nicht so weit rein technisch. Und er ist von den Programmierern nicht richtig gut verstanden. Das heißt nicht, dass Programmierer zu doof sind, mit Quanten umzugehen. Es fordert nur ein komplettes Umdenken. 0 und 1 ist ja schon abstrakt genug. Also wenn man einen Helligkeitssensor programmiert, jetzt ist es 0,558 hell. Es ist ja nicht 1 oder 0 hell, aber das muss man in einem klassischen Computer, und das machen unsere Smartphones ja mit Links quasi, muss man das auf 0 und 1 bringen, auf viele Nullen und Einsen. Das versteht man seit 50 Jahren. Das Bit beim Quantencomputer heißt Qubit, Q-U-Bit, und entfaltet seine Stärke dann, wenn es genau nicht 0 oder 1 ist, sondern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen.
Ja, bevor wir über diesen Paradigmenwechsel für Programmiererinnen und Programmierer sprechen, sehen wir uns erst einmal den aktuellen Stand der Quantencomputerforschung an.
Schon die Bits konnte man auf verschiedene Weise realisieren, etwa in Form von Elektronenröhren. Bei den Qubits ist es ähnlich. Harald Weinfurter, Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Experte für Quantennetzwerke, beschreibt die drei gängigen Modelle.
Wenn Sie zum Beispiel einzelne Atome oder Ionen verwenden, dann wird das mit Laserlicht gemacht. Wenn Sie dann mit supraleitenden Qubits, wie sie zum Beispiel eben jetzt von Google oder IBM propagiert werden, dann wird das mit Radiofrequenzwellen gemacht. Und dann gibt es noch eine dritte, meiner Meinung nach sehr vielversprechender Zugang im Moment, das ist über Halbleiter-Qubits, das sind defekte, so dotierte Atome in Silizium zum Beispiel. Dort wird es dann auch entweder über Radiofrequenz oder eben über elektrische Spannungen dann gemacht.
Dass die Institute, wie auch das in München, mit nur einer Handvoll Qubits arbeiten, hängt mit dem komplexen Versuchsaufbau zusammen. Supraleitende Qubits benötigen Kühlung nah am absoluten Nullpunkt. Außerdem sind sie sensibel.
Wir müssen die Qubits erst wirklich im Experiment unter Kontrolle bringen. Also es gibt sehr viele Probleme mit den Qubits. Das eine ist in die Kohärenzzeit, wie lang bleibt ein Qubit und wird nicht dann doch wieder zum klassischen Bit. Und das zweite ist natürlich dann auch, wie gut kann es manipuliert werden. Das heißt, diese Operationen, die man auf dem Qubit durchführen will, die müssen natürlich eine bestimmte Qualität haben. Da darf kein Rauschen dazukommen, weil das würde sonst natürlich auch diese Operationen, die Rechnung stören.
Der Prozessor eines klassischen PCs hat über 1 Milliarde Transistoren. Ein Quantencomputer mit 30 Qubits hängt bei vielen Problemen heutige Supercomputer ab. Das liegt im Prinzip daran, dass das Qubit nicht wie das Bit auf 0 und 1 beschränkt ist, sondern mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, also beliebige Werte zwischen 0 und 1 einnehmen kann. In der Quantentheorie heißt das Überlagerung von zwei Zuständen. Beispiel: Der Spin dreht ein Elektron in die eine oder in die andere Richtung, aber wir können immer nur eine Wahrscheinlichkeit über diese Richtung angeben. Wahrscheinlichkeit bedeutet nicht Ungenauigkeit.
Wenn ich ein Qubit zuerst in 1 präpariere und es lebt eben lange genug und ich beobachte es erneut, dann wird es noch immer in 1 sein. Also die Quantenmechanik, Messungen sind nicht notwendigerweise unscharf. Im Gegenteil, wenn ein Experiment eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat für ein bestimmtes Ergebnis, dann werde ich das eben mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit beobachten. Und das Ergebnis, das ausgerechnet wird auf einem Quantencomputer, diese Algorithmen, die geben Ihnen Ihr Ergebnis mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Gängige Computer hat man lange mit Maschinencode programmiert, bis dann sogenannte Compiler aufkamen, die eine höhere Programmiersprache automatisch in Maschinencode übersetzten. Harald Weinfurter beschreibt die Lage beim Quantencomputer.
Da arbeiten jetzt schon eine Reihe von Gruppen daran, diesen Compiler quasi dann zu bauen. Wir haben irgendeine höhere Programmiersprache mit Zuweisungen, Schleifen, Abfragen und so weiter und so fort. Um das brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern, wenn wir einen klassischen Computer programmieren, und das Gleiche wird dann auch für den Quantencomputer existieren.
Soweit sind wir also. Compiler, die Übersetzer, die werden gebaut für Quantencomputer, aber sie sind noch nicht fertig, oder Maximilian?
Die sind im Prototypstadium und im Moment schlagen sich die an Quantencomputern interessierten Programmierer mit tatsächlich neuen Terminologien herum. Zum Beispiel lernt man seit ungefähr 50 Jahren im ersten Semester Informatik das UND-Gatter. Kennen Sie?
Ja, natürlich.
Das hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Wenn man in beide Eingänge Einsen reinfließen lässt, kommt hinten eine Eins raus und alle anderen Kombinationen erzeugen eine Null. Das kann man mit wenigen Strichen auf Papier kritzeln. Die Qubits haben kein solches logisches Gatter. Schon allein deswegen nicht, weil die Quanten aus Prinzip nichts vergessen können. Mit der Folge, dass alle Vorgänge umkehrbar sein müssen. Die heißen dann Zustandsübergänge. Zwei Eingänge und nur ein Ausgang, wie beim UND-Gatter, geht also beim Quantencomputer nicht.
Und ich kann mir vorstellen, dass man auf Papier ein Qubit auch nicht mit ein paar Strichen aufmalen kann.
Wir könnten es ja mal probieren mit so einem Vektor zum Beispiel. Eine Matrix geht auch. Auf diesem abstrakten Niveau wird man letztendlich den Quantencomputer nicht programmieren, sondern eine höhere Sprache nehmen. Aber es ist schwer, von gewohnten hohen Programmiersprachen mit ihren Klassen und Variablen, die man streng definiert, zu dieser auf Wahrscheinlichkeiten und Umkehrbarkeit basierenden Beschreibung zu kommen. Eine Quantenschaltung schaltet nicht, sondern sie macht eine Evolution durch. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Identitätsmatrizen, die nichts anderes tun, als ein Qubit unverändert zu lassen. So etwas wäre beim klassischen Programmieren lästig, müsste man sofort rausschmeißen. Beim Quantencomputer braucht man es aber wegen der Umkehrbarkeit. Ein Qubit ist im Normalbetrieb seltenst 0 oder 1, sondern es ist gleichzeitig 0 und 1. Auch dafür gibt es eine eigene Sprachregelung, Cat 0 und Cat 1. Also ein Qubit hält beim Quantencomputer einen Quantenzustand, zum Beispiel Cat 0,44 und so weiter, kommuniziert das mit benachbarten Qubits, bis der Wert dann gemessen wird und auf Cat 0 oder Cat 1 kollabiert.
Ja, ein völlig anderes Weltbild als das in der binären Welt. Und wenn man sich dann mit diesem Quantenweltbild angefreundet hat, wie geht es dann weiter?
Man wird schnell merken, dass Quantencomputer nicht gerade ideal sind, Additionen durchzuführen. Das macht der gängige PC viel schmerzloser und perfekt. Der Programmierer wird sich stattdessen Themen widmen, die grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Also viele Dinge ausprobieren, ohne jetzt konkret vorzugeben, was ausprobiert wird. Zum Beispiel ein Passwort zu hacken. Da haben die Stärken, sodass manche schon fürchten, dass die Passwörter, selbst die strengsten, die wir haben, demnächst nicht mehr ausreichen werden. Klimasimulationen, Simulation von genetischen Prozessen, Elementarteilchen-Simulationen. Auch alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dürfte mit stabil laufenden Quantencomputern mit, sage mal, 20 Qubits schneller zu Ergebnissen führen. Der Klassiker ist übrigens das Traveling Salesman-Problem. Es geht darum, eine optimale Navigation zu finden.
Ja, das tun aber doch die gängigen Navigationssysteme auch schon perfekt.
Ja, von A nach B und vielleicht noch mit C dazwischen, aber nicht, wenn der Vertreter 800 Orte auf optimale Weise abklappern muss und keinen zweimal besuchen darf. Mit jedem zusätzlichen Ort steigt nämlich die Rechenzeit klassischer Computer exponentiell an.
Ja, und wie rechnet sich so etwas auf einem Quantencomputer?
Man loggt sich irgendwo ein. Also man geht zum Beispiel zu Google, Rigetti, IBM, Microsoft und kann dann seine Quantentestprogramme dort laufen lassen, in vielen Fällen sogar kostenlos. Es gibt dafür einige Ansätze höherer Programmiersprachen wie Python. Im Hintergrund wird natürlich dann kompiliert, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und das fühlt sich dann an wie klassisches Cloud Computing, aber auf der anderen Seite stehen eben keine hochgetakteten Transistortürme, sondern ein paar wenige tiefgekühlte Elementarteilchen.
Programmieren für die Welt der Quantencomputer. Darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Beim Entwurf von Anwendungen für die neue Generation von Rechnern, den Quantencomputern, werden Programmiererinnen und Programmierer also massiv umdenken müssen. Vieles wird abstrakter werden und vieles wird auch losgelöst sein von starren logischen Schemata. Das aber wird vielleicht den meisten Programmiererinnen und Programmierern gar nicht so schwer fallen. Denn wenn man ihnen bei der Arbeit zuschaut, und zwar so, dass man auch sieht, welche grauen Zellen dabei aktiv sind, dann wird man seine gängigen Vorstellungen von dieser Tätigkeit und auch von den Menschen, die dieser Tätigkeit nachgehen, vielleicht revidieren müssen. Forscherinnen und Forscher der Universitäten in Chemnitz und Saarbrücken sowie des Leibniz-Zentrums für Neurobiologie in Magdeburg haben genau das getan. Sie haben beim Programmieren in den Kopf geschaut. Jeanette Siegmund, Professorin für Software Engineering an der TU Chemnitz, hat das Projekt maßgeblich entwickelt. Frau Siegmund, was haben Sie denn sehen können?
Also viele spannende, interessante Dinge sind uns dabei aufgefallen. Wir haben ja schon eine Reihe von Experimenten dazu durchgeführt und es kam wirklich konsistent ein interessantes Bild heraus, nämlich dass beim Lesen von Quelltext tatsächlich viel Sprachverarbeitung notwendig ist. Und wenn man sich das mal so vorstellt, ist ja das Lesen von Quelltext, ja, man sieht ja Symbole, man sieht Klammer auf, Klammer zu, man sieht auch viele Wörter, Variablennamen und so weiter, die eben wirklich das Verhalten von dem Quelltext beschreiben. Und das ist dann eben auch das, was wir gefunden haben, dass wirklich viel Sprachverarbeitung dabei ist. Auch einige andere Sachen, die man dazu braucht. Ja, das Arbeitsgedächtnis muss man ja mit aktivieren. Also man muss sich Variablennamen merken, die Werte, die gerade enthalten sind. Das sind eben die Sachen, die wir gefunden haben in unseren Studien. Und auch andere Forscherteams haben auch dieses Design mit übernommen. Und die haben zum Teil auch das bestätigt, was wir gefunden haben, sodass wir eigentlich ganz sicher sind, dass wir schon ein solides Design haben. Und jetzt gibt es auch seit diesem Jahr noch neue Studien, die haben ein komplett anderes Design genommen und die haben auch ein bisschen andere Sachen gefunden, zum Beispiel keine Sprachverarbeitung, aber die hatten auch ein bisschen anderes Design, zugrunde liegendes Design, sodass es eigentlich auch nicht so überraschend ist, dass dann die Ergebnisse ein bisschen anders sind und eigentlich denken wir, dass sie sich ziemlich gut auch ergänzen.
Dass Sie gesehen haben, dass vor allen Dingen die Sprachverarbeitung angesprochen wird im Gehirn, das hat Sie erstaunt, höre ich jedenfalls aus Ihren Worten heraus. Warum denn?
Ja, weil man erwartet das gar nicht so, weil es wirklich viel mathematische Verarbeitung ist, die man sich dabei eben vorstellt, die man durchführen muss, weil man eben zum Beispiel, wenn man einen Quelltext hat, der eben eine mathematische Operation beschreibt, also die Fakultät berechnen oder eine Summenformel zu berechnen, denkt man eben, okay, ein bisschen Lesen von dem Quelltext ist eigentlich nicht das Problem, sondern eben eher dieses Berechnen, was dann eben mit auftaucht. Und allgemein ist so ein bisschen das Verständnis, dass man einfach dieses logische, abstrakte Denken dafür braucht, um eben zu abstrahieren, was ein Programm macht und auch eben diese abstrakte Vorstellung einfach davon zu haben und dass eben weniger eigentlich die Sprachverarbeitung dabei aktiviert ist.
Gehen wir nochmal ganz konkret auf den Versuch ein, den Sie da gemacht haben. Programmiererinnen ins Hirn schauen, hört sich so einfach an. Was mussten Sie dafür ganz konkret tun?
Was wir gemacht haben, war wirklich kleine Quelltextschnipsel zu geben, die wirklich nur 20, 30 Zeilen lang sind, weil mehr überhaupt auch nicht sinnvoll darstellbar ist in dem Kernspintomographen. Dann haben wir gesagt, okay, lieber Programmierer, was ist denn hier der Quelltext? Wenn wir den ausführen würden, was würde denn am Ende bei rauskommen? Und so haben wir dann angestoßen, dass sie eben wirklich Programmverständnis machen, also wirklich daran arbeiten, den Quelltext zu verstehen.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Die oder der Programmierer liegt in diesem Kernspintomographen, sieht auf einem Monitor bestimmte Aufgaben und dann macht der Kernspintomograph Bilder vom Gehirn?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Ja, also es ist halt im Prinzip so eine große Röhre. Da wird man dann als Programmierer reingeschoben und da hätten wir zum Beispiel einen Plastikschirm, auf den dann eben die Programmierer das sehen können. Und weil eben auch so viele Indirektionen da sind, hat man eben nur einen kleinen Quelltext, den man dann sehen kann. Und in dem Kernspintomographen haben wir dann die Programmierer eben gefragt, wie sieht denn der Quelltext aus? Was würde hier passieren, wenn das ausgeführt wird? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr damit fertig seid, dann drückt ihr auf den Knopf. Und während dieser Zeit hat eben der Kernspintomograph das Gehirn aufgezeichnet, sozusagen. Und wir wussten eben diese ganze Zeit, okay, die Probanden haben eben den Quelltext verstanden. Und dann wussten wir eben auch, wenn wir uns dann diese Aktivierungsmuster angeschaut haben, dass in dieser Zeit eben Programmverstehen stattgefunden hat. Darum konnten wir eben sagen, okay, diese und diese Prozesse müssten dabei beteiligt gewesen sein.
Aber wie kommt man dann zu der Aussage, die Programmierer, als sie sich den Quelltext angeschaut haben, haben vor allen Dingen das Sprachverständnis bemüht und weniger zum Beispiel das logische Denken?
Ein Problem, das man immer hat, wenn man das Gehirn von Probanden beobachten möchte, ist eben, dass das Gehirn immer aktiv ist. Ja, wir müssen atmen, wir müssen den Quelltext allein anschauen, wir müssen uns bewegen oder in dem Scanner vielleicht sogar daran denken, eben still zu liegen und uns explizit nicht zu bewegen. Das heißt, es passiert immer ganz viel im Gehirn, was wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Und wir brauchten dazu eben noch eine Kontrollbedingung, mit denen eben das alles, was unspezifisch ist, an Aktivierung abgezogen werden kann von dem Aktivierungsmuster. Ja, wir hatten als Kontrollbedingung Syntaxfehler finden in dem Programm. Und um diese Aufgabe zu lösen, muss man das Programm nicht verstehen. Aber man sieht eben auch den Quelltext. Man denkt auch daran, eben still zu liegen, sich nicht zu bewegen. Man atmet weiter und der Herzschlag funktioniert auch noch und so weiter. Und wenn man dann diesen Unterschied in der Aktivierung sich anschaut, dann ist eben wirklich nur das Spezifische, was für Programmverständnis da ist, bleibt dann eben noch übrig.
Und was konkret haben die Bilder des Kernspintomographen gezeigt?
Das waren sehr konsistentes Netzwerk von 5 Hirnregionen, die wir auch immer wieder gefunden haben und die auch andere Forscherteams gefunden haben. Und dieses Netzwerk ist eben vor allem verbunden mit der Sprachverarbeitung, wenn es darum geht, eben verschiedene semantische Einheiten zu einer größeren Einheit eben zu integrieren. Und eben auch dieses Arbeitsgedächtnis, was wir gefunden haben. Und das sind eben diese Hirnareale, die sehr stark mit diesen Prozessen verbunden sind. Und das zeigt uns eben, was eben Programmverständnis ausmacht, ja, welche Subprozesse daran beteiligt sind.
Welche Bedeutung haben denn diese Erkenntnisse ja für das Programmieren an sich und vielleicht auch für die Ausbildung von Programmiererinnen, von dem man ja immer ausgegangen ist, die denken vor allen Dingen in 0 und 1?
Das ist jetzt schwer, so pauschal natürlich jetzt zu sagen. Also man muss natürlich das auf jeden Fall noch genauer erforschen, da einfach noch weiter gehen und wirklich noch genauer drauf schauen, vielleicht auch mal eine andere Kontrollbedingung testen, um wirklich alle Subprozesse, die daran beteiligt sind, zu finden. Aber was wir bis jetzt mitnehmen können, ist, dass es vielleicht sogar hilft, wenn jemand gut ist in Fremdsprachen, wenn jemand sich leicht neue Fremdsprachen aneignen kann, dass dieser jemand dann eben auch leicht eine Programmiersprache lernen kann oder vielleicht auch Programmieren lernen kann. Dass man vielleicht auch in der Programmierausbildung darauf auch mehr Wert legt, dass die Sprachausbildung, ja vielleicht auch einfach die deutschen syntaktischen Regeln, wenn das auch mit Fokus ist in der Ausbildung, dass es da parallel einfach Kurse dazu gibt, um Sprache zu trainieren und damit gleichzeitig auch das Programmieren zu trainieren. Ein anderer wichtiger Schritt dabei ist zum Beispiel auch das Arbeitsgedächtnis, das man sich da anschauen kann. Ein Problem ist nämlich, wenn man Programmieren lernt, gibt es ja viele syntaktische Strukturen, die man erstmal lernen muss, die man erstmal verstehen muss und dann verinnerlichen muss, dass man sie eben im Schlaf sozusagen schreiben kann. Das wäre wie Vokabeln lernen. Und was ich viel beobachtet habe, ist, dass Programmieranfänger schon an dieser Hürde oft hängen bleiben, dass es schwierig ist, genau diese Vokabeln, sage ich jetzt mal, sich zu merken, dass sie dann viel damit beschäftigt sind, eben diese Vokabeln aufzuschreiben und anzuwenden und dann auch keine Ressourcen mehr frei sind für das eigentliche Problem, ja, also dieses eigentlichen Schritt von, wie kann ich meine Denkprozesse abstrahieren auf dem Programmcode. Und da würde es vielleicht auch helfen, wenn man in der Ausbildung mit reinbringt, dass man wirklich wie Vokabellernen hat, ja, dass man sagt, das sind diese syntaktischen Strukturen, die tauchen immer wieder auf. Es wäre wichtig, liebe Studierende, wenn euch das wirklich mal einprägt, weil dann fällt es euch auch viel leichter, Programmieren zu lernen, weil dann könnt ihr euch nämlich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das sind so zwei Schritte, die wir jetzt auch gern angehen würden, dass wir diese Hypothesen, die wir jetzt generiert haben, auch mal evaluieren könnten.
Könnte das Ergebnis denn auch Relevanz haben für die Weiterentwicklung von Programmiersprachen einerseits, vielleicht aber auch für bestimmte Programmiertechniken oder Programmstrukturen, die Standard sind für bestimmte Probleme?
Ja, wenn man in diese Forschung weitergeht, in diese Richtung, ja. Was wir jetzt tatsächlich eben machen wollen, ist uns jetzt auf einer sehr tiefen, detaillierten Ebene diese einzelnen Programmstrukturen anzuschauen. Zum Beispiel gibt es ja Programme, die rekursiv ablaufen. Das heißt, es sind Stellen und Code, die sich immer wieder selber aufrufen, bis eine Ausführung erledigt ist. Das wäre ein rekursiver Ablauf. Und die andere Variante sind Schleifen. Das wäre ein iterativer Ablauf, dass eine Schleife eigentlich immer und immer wieder ausgeführt wird, bis dann eben ein Ergebnis feststeht. Und das sind eben zwei verschiedene Ansätze, wie man ein Problem lösen kann. Und erfahrungsgemäß ist es für Studierende, für Lernende erstmal schwieriger, sich in diese rekursive Variante zu wagen, weil man die eben nicht so gut durchdringen kann, weil diese ganzen rekursiven Aufrufe, was eben oft passiert, wenn man lernt, ist, versucht das eben sich vorzustellen, wie das passiert. Und das könnte eben auch wieder zu viel Last für das Arbeitsgedächtnis bedeuten, sodass vielleicht am Anfang Rekursion erstmal zu schwierig ist, um zu lernen. Und das wäre ein Experiment, das wir gerade planen und das wir dann hoffentlich auch demnächst durchführen können. Und dann hätten wir vielleicht nächstes Jahr auch schon eine Antwort.
Was sind die nächsten Schritte?
Was wir jetzt ganz konkret planen, ist nochmal näher in diese Anfänger- und Expertenrichtung zu beleuchten. Ja, was wir eben gefunden haben bei Programmieranfängern, ist, dass wirklich dieses ganze Netzwerk von Hirnarealen aktiv sind. Und in einer kleinen Pilotstudie hatten wir auch schon mal etwas erfahrenere Programmierer, auch keine Experten, aber die doch schon einige Jahre programmiert haben. Was wir da gesehen haben, war schon dasselbe Netzwerk an Arealen, aber die Aktivierungsstärke war ein bisschen niedriger. Das deutet für uns eben darauf hin, dass Experten eine gewisse Effizienz erlernen beim Programmieren. Das ist eben das, was wir jetzt näher untersuchen wollen. Wenn wir jetzt wirklich reine Experten haben, also die auch wirklich schon jahrelang, also viele, viele Jahre schon programmieren, im Vergleich zu Anfängern, da wollen wir eben schauen, ist es denn nur die Aktivierungsstärke? Können wir das replizieren, dieses Ergebnis? Erfinden wir das wieder? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Erkenntnisse?
Programmiererinnen und Programmierern bei der Arbeit ins Hirn geschaut. Darüber sprach ich mit Jeanette Siegmund von der TU Chemnitz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.9.29.
Einen Großteil seines Lebens verbringt der User damit, auf Balken zu schauen. Verlaufsbalken bei der Installation, einen blauen Balken beim Backup oder den grünen im Dateimanager von Windows. Was ist schön. Man muss nichts tun. Man kann auch gar nichts tun, nichts anderes. Man konzentriert sich auf das Wesentliche, das Sein, was es ist und was es zu sein scheint. Das Wesen von Windows nun besteht darin, Schein zu generieren und zu perpetuieren. Auch wenn nichts vorangeht, dann blinkt doch ein Verlaufsbalken oder ein Rädchen dreht sich oder besonders schön und vielsagend, eine Sanduhr rotiert. Weil einem das ja gefällt. Das, was vorangeht. Dafür rackert man, dafür liest man Knowledge Bases und Help Files. Und dann schaut man auf den Balken. Man blickt zurück und man schaut voraus. Sieht gut aus am Anfang. Der Balken wächst rasant, strebt auf sein Ziel zu. Ein unbekanntes Ziel. Gekennzeichnet durch ein X, da rechts am Ende des Balkens. Aber dann wird er langsamer. Er ruckelt, kommt kaum noch voran. Eine Animation, mehr Schein als Sein. Die Zeit wird lang. Und dann denkt man halt nach. Über das Wesentliche. Über das Sein. Und irgendwann wird er angekommen sein, der Balken. Beim X. Beim großen X.
Das digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Corona-App soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Derzeit laufen Tests zu Betriebs- und Datensicherheit. Nach deren Abschluss soll die App im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht werden. Die Entwicklung der App kostete netto 20 Millionen Euro. Monatlich sollen dann noch 2,5 bis 3,5 Millionen Euro an laufenden Kosten anfallen. unter anderem für Telefonhotlines in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch und Türkisch.
Europol schließt ein großes illegales Streaming-Netzwerk.
Die international koordinierte Polizeiaktion fand bereits Anfang Juni statt, wurde aber erst jüngst öffentlich. Bei Hausdurchsuchungen in verschiedenen EU-Ländern wurden 11 Verdächtige festgenommen, aus Spanien, Deutschland, Dänemark und Schweden. Zudem wurden in Datenzentren in 13 EU-Ländern die zugehörigen Server des Netzwerks stillgelegt. Über das illegale Streaming-Netzwerk waren zehntausende Filme, Serien und sogar die Inhalte von Pay-TV-Anbietern wie Netflix oder Sky abrufbar, gegen eine geringe Abogebühr.
Mehrere IT-Riesen verweigern der US-Polizei ihre Gesichtserkennungstechnik.
In der vergangenen Woche haben nacheinander IBM, Amazon und Microsoft verkündet, der Polizei keine Software für die biometrische Gesichtserkennung zur Verfügung zu stellen. Hintergrund sind die Proteste und aufgeflammten Diskussionen um Rassenungerechtigkeit nach dem Tod von George Floyd. Biometrische Gesichtserkennung könnte auch eingesetzt werden, um Minderheiten zu diskriminieren.
Google veröffentlicht eine Beta-Version von Android 11.
Normalerweise veranstaltet Google große Events, wenn neue Versionen des Smartphone-Betriebssystems Android präsentiert werden. In Zeiten von Corona ist das anders. Der Start von Android 11 als Beta-Version wurde jüngst nur per Blogpost und Video-Tutorials verkündet. Android 11 soll vor allem Verbesserungen beim Schutz der Privatsphäre der Nutzer bringen. So können unter anderem für Apps bestimmte Berechtigungen, etwa zur Standortbestimmung oder für den Zugriff auf das Mikrofon, nur für eine einzige Nutzung erteilt werden.
Bei der Digitalisierung gibt es in Europa ein Nord-Süd-Gefälle.
Die EU-Kommission untersucht regelmäßig den Fortschritt bei der Nutzung und Verfügbarkeit neuer Technologien in den EU-Ländern. Für jedes Land wird ein Digital Economy and Society Index errechnet. Führend sind hier Finnland, Schweden, Dänemark und die Niederlande. Schlusslichter sind Bulgarien, Griechenland, Rumänien und Italien. Deutschland liegt im oberen Mittelfeld.
Apple will Intel-Chips durch eigene Prozessoren ersetzen.
Seit 2005 verbaut Apple in seinen Mac-Computern Prozessoren von Intel. Doch diese Ära könnte bald zu Ende gehen. Laut Medienberichten plant Apple neue Mac-Rechner ab dem kommenden Jahr mit hauseigenen Prozessoren, auf Basis der Architektur des Chip-Designers ARM einzusetzen. Bei iPhones und iPads ist das schon länger der Fall. Der Umstieg soll bei der am 22. Juni startenden hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC verkündet werden.
EU-Datenschützer nehmen TikTok ins Visier.
Die chinesische App TikTok zur Verbreitung von Kurzvideos gehört zu den beliebtesten Smartphone-Anwendungen. Allerdings gibt es immer wieder Warnungen, TikTok nehme es mit dem Schutz der Daten seiner Nutzer nicht so genau. Der Europäische Datenschutzausschuss hat deshalb eine Untersuchung der Praktiken der Datenverarbeitung durch TikTok angekündigt.
Sternzeit, 13. Juni. Die Frau mit den Krim-Asteroiden. Vor 85 Jahren kam in Schuja, östlich von Moskau, Ludmila Tschernik zur Welt. Nach ihrem Studium in Irkutsk arbeitete sie für 4 Jahre im dortigen Zeit- und Frequenzlabor. Sie führte astrometrische Beobachtungen zur exakten Zeitbestimmung durch. 1964, mit 29 Jahren, wechselte Ludmila Tschernik an die Russische Akademie der Wissenschaften. Sie war Jahrzehnte an der Sternwarte der Akademie auf der Krim-Halbinsel tätig. Dort nutzte sie oft das Babelsberg-Teleskop, ein Spiegelfernrohr mit 1,20 Meter Durchmesser. Es war nach dem Krieg als Reparationsleistung in Potsdam-Babelsberg demontiert und auf die Krim gebracht worden. Ludmila Tschernik hat gemeinsam mit ihrem Mann intensiv den Himmel beobachtet und dabei 267 Asteroiden entdeckt. Einige tragen bemerkenswerte Namen. So gehen die Asteroiden Gagarin und Koroljow auf sie zurück. Der erste Mensch im All und der geniale russische Raketenkonstrukteur. Auch ein Asteroid BAM kreist nun um die Sonne. Nach der Eisenbahnstrecke Baikal-Amur-Magistrale. Sicher eine Erinnerung an ihre Zeit in Irkutsk. Ludmila Tschernik hat Karl Marx ebenso an den Himmel gesetzt wie Palermo. Das ist der Asteroid mit der Nummer 10.001, was auf den Asteroiden Nummer 1 Ceres anspielt, der in Palermo entdeckt wurde. Die große Asteroidenjägerin Ludmila Tschernik ist 2018 im Alter von 83 Jahren gestorben. An sie und ihren 14 Jahre zuvor verstorbenen Mann erinnert der Asteroid Tschernik.
Geht Fußball ohne Fans? Das wird gleich bei Streitkultur diskutiert, nach den Nachrichten um 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.